Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Unter dem Stichwort Denkfabrik nehmen wir Ihre Ideen auf und machen daraus ein Thema. Immer wieder haben Sie in Ihren Zuschriften das Grundgesetz genannt. Deshalb haben auch wir uns in Tag für Tag in dieser Woche in unserer Reihe Gott im Grundgesetz mit unserer Verfassung beschäftigt. Bislang ging es bei uns um den Gottesbezug in der Präambel, das Recht auf Selbstbestimmung der Religionsgemeinschaften und um Religionsfreiheit. Heute fragen wir, ob das Grundgesetz offen ist für neue Religionsgemeinschaften in Deutschland. Darüber hat Andreas Mein mit der FDP-Politikerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger gesprochen. Sie ist Antisemitismusbeauftragte von Nordrhein-Westfalen und war lange Bundesjustizministerin. Gerade ist ein Buch von ihr zum 70-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes erschienen. Es heißt Angst essen Freiheit auf, warum wir unsere Grundrechte schützen müssen. Bevor es jetzt losgeht, hören Sie vorher noch einige Auszüge aus Artikel 140 des Grundgesetzes.
Es besteht keine Staatskirche. Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluss von Religionsgesellschaften unterliegt keinen Beschränkungen. Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen. Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist.
Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die am meisten diskutierte Religionsgemeinschaft dieser Tage ist sicher der Islam. Das Wort Islam oder Muslim kommt im Grundgesetz natürlich nicht vor. Aber lassen Sie uns nachdenken über den Geist des Grundgesetzes, seine innere Ausrichtung. Wie offen ist das Grundgesetz für andere Religionsgemeinschaften?
Also zunächst einmal sagt es ja ganz deutlich, dass es keine Staatskirche gibt, also nicht die Dominanz einer Kirche, die damit quasi auch eine Richtung vorgibt. Und die Verfassung ist, indem sie Regelungen aus der früheren Weimarer Fassung inkorporiert hat in unser Grundgesetz, offen, wenn Religionsgemeinschaften oder Religionsgesellschaften, wie das Grundgesetz sagt, bestimmte Anforderungen erfüllt. Das Grundgesetz sagt ganz klar, der Staat muss wertneutral sein und darf nicht vorgeben, welche Religion sie ausüben wollen.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Es ist wichtig, dass es einen Zusammenschluss gibt innerhalb dieser Religionsgemeinschaft. Das ist bei den christlichen Kirchen vollkommen unkritisch. Es gibt die jüdischen Gemeinden. Auch sie bilden eine Körperschaft und sind anerkannt im Sinne des Artikel 137 Weimarer Verfassung, der eben jetzt auch im Grundgesetz durch den Artikel 140 gilt, um einfach mal die Ziffern zu nennen. Und beim Islam wird es etwas schwieriger. Da gibt es viele Verbände, Organisationen, Vereinigungen, den Zentralrat der Muslime, die immer einen gewissen Teil von hier lebenden Muslimen vertreten, aber nie so einen Anspruch erheben können, nun für die Muslime in Deutschland sprechen zu können. Und deshalb gibt es da die Schwierigkeit, wie weit die Anforderungen durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder andere Formen des Zusammenschlusses erfüllt sind, damit dann auch diese staatskirchenrechtlichen Bestimmungen gelten können.
Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger im Deutschlandfunk. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie haben eben gesagt, das Grundgesetz ist eindeutig offen für andere Religionsgemeinschaften, einfach schon wegen des Satzes, dass es keine Staatskirche gibt. Aber hat Religionsfreiheit auch Grenzen? Oder anders gefragt, schützt das Grundgesetz auch Religionsgemeinschaften oder Religionsvertreter, die das Grundgesetz ablehnen?
Das ist eine hochspannende Frage und wir kommen jetzt zu dem Punkt, dass es einmal diese organisatorischen Fragen gibt, über die wir bisher gesprochen haben. Dann spricht man vom sogenannten Staatskirchenrecht, also organisatorische Regelungen.
Oder auch Religionsverfassungsrecht.
Religionsverfassungsrecht. Das ist jetzt noch nicht das Recht des Einzelnen, einer Religion anzugehören, denn diese Religionsfreiheit ist dann in Artikel 4 Grundgesetz gewährleistet. Aber wie frei kann so eine Religion sich inhaltlich entwickeln? Und das ist sehr spannend. Der Staat ist wertneutral und darf damit keine Vorgaben einer Religion machen, sodass nicht zwingend vorgeschrieben ist, dass auch alle Inhalte einer Religion tatsächlich allen Grundgesetzartikeln entsprechen. Also da kann man zum Beispiel sagen, Frauen dürfen nicht ein religiöses Amt oder ein theologisches Amt ausüben. Das erleben wir ja auch bei der katholischen Kirche. Also da ist eine Religion zunächst mal in ihren Inhalten frei, aber auch das gilt nicht ganz grenzenlos.
Sie schreiben in Ihrem Buch wortwörtlich, eine Religion muss nicht verfassungskonform sein. Zitat Ende. Das erstaunt auf den ersten Blick. Schlägt da nicht eine liberale Grundhaltung, die Sie sicherlich prägt, um in eine, ja sagen wir mal, Beliebigkeit, in eine Pseudotoleranz, der alles egal ist?
Nein, auf gar keinen Fall. Denn man muss unterscheiden. Einmal, eine Religion und ihr Innenleben ist das eine. Und da sagt eben nicht das Grundgesetz, wie soll so ein Inhalt dieser Religion sein. Aber die Ausübung der Religion, die muss sich natürlich ganz unstreitig im Rahmen unseres Grundgesetzes bewegen. Und es gibt auch gewisse Grenzen für das Innenleben so einer Religionsgemeinschaft. Es darf also nicht mit Zwang, mit Unterdrückung auch intern agiert werden, sondern auch da gilt Grundsatz der Freiwilligkeit, also Selbstentfaltung, Verantwortung des Einzelnen.
Das heißt, wenn gestern Heiner Bielefeld, Menschenrechtsexperte und Theologe, wortwörtlich gesagt hat, Religionsfreiheit steht nicht außerhalb der Verfassung, würden Sie das dann unterschreiben oder steht das im Widerspruch zu Ihrem Satz, eine Religion muss nicht verfassungskonform sein?
Nein, das steht nicht im Widerspruch, denn Religionsfreiheit natürlich steht nicht außerhalb der Verfassung, denn ich kann mit Religion nicht Ziele verfolgen, die den Sturz unserer Demokratie, unserer Verfassungsinstitutionen zum Inhalt haben.
Wo sehen Sie diese Gefahr? In welchen Religionsgemeinschaften?
Wir haben ja noch in Erinnerung, dass gerade mit Blick auf einige muslimische Organisationen der Verfassungsschutz hingeschaut hat, weil dort auch die Gefahr bestand, möglicherweise Spionagetätigkeiten oder anderes, Bespitzelungen, auch Unterdrückungen vorzunehmen. Dann muss der Geheimdienst in Deutschland, der für die Achtung unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung und ihrer Verteidigung zuständig ist, da auch die Augen aufmachen. Da darf man die Augen nicht verschließen von möglicherweise Tendenzen, die eben über ein friedliches Zusammenleben hinausgehen.
Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, jetzt haben wir viel über den Islam geredet, mal darüber hinaus. Inwieweit ist jener Satz des Grundgesetzes umgesetzt, den wir eben gehört haben, den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen?
Ja, Sie sprechen damit an, natürlich auf die Vereinigungen oder auch Verbände, die eben gerade sagen, wir sind nicht einer Religion verpflichtet, sondern wir sind einfach weltanschaulich neutral. Und wenn man sich da die Realität anschaut, denn es gibt diese Organisationen, ich denke zum Beispiel an den Humanistischen Verband, der auf Bund- und Länderebene organisiert ist, dann kämpft er doch ständig auch um entsprechende Berücksichtigung, Beachtung, auch gerade da, wo er sich einbringt, auch in weltanschaulichen Unterricht, zum Beispiel Ethikunterricht, um die entsprechende finanzielle Unterstützung. Von daher ist da nicht alles so gleich, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch in Deutschland wegen unserer Offenheit, unserer Pluralität, auch mit Blick eben auf Religionen und Weltanschauungen, auch den Vereinigungen die Unterstützung zu geben, die eben hier jetzt nicht ein christliches Bekenntnis oder ein anderes religiöses Bekenntnis vertreten, aber weltanschaulich sich einbringen und genau diese Vorstellungen von der Individualität des Menschen und seiner Verantwortung vermitteln wollen.
Nehmen wir mal noch ein anderes Beispiel. Das Nachdenken über das Grundgesetz ist ja auch Wunsch der Deutschlandfunk-Hörerinnen und Hörer gewesen und wurde so zum Teil unseres Projekts Denkfabrik. Und da nehme ich jetzt auch gerne mal einen Hörer ernst, der mit vielleicht einer etwas ungewöhnlichen Frage an uns herangetreten ist. Der schreibt wörtlich, neupantheistische Glaubensgemeinschaften werden seitens der Behörden nirgendwo den Kirchenreligionen gleichgestellt oder seitens der Printmedien oder öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten als Religion erwähnt oder wahrgenommen und oft genug sogar diskriminiert. Zitat Ende. Mal abgesehen davon, dass wir solche Religionsgemeinschaften durchaus hier in der Sendung immer wieder thematisieren, würden Sie dafür plädieren, Pantheisten oder Neuheiden oder wie auch immer einen kirchenähnlichen Status zu geben?
Also natürlich geht es dann darum, wie sie sich zusammensetzen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es da überhaupt keinerlei Bedenken gibt. Es darf nicht irgendeine Organisation gewählt worden, um dann möglicherweise Bestrebungen eben zu verfolgen, die nicht unterstützenswert mit Blick auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sind. Aber sonst bin ich der Meinung, ja, das ist richtig, dass es dann auch nicht Benachteiligungen geben darf.
Aber religiöses Leben faltet sich immer weiter auf. Führt das nicht am Ende, wenn jede kleine Religionsgruppe oder weltanschauliche Gruppe Körperschaft öffentlichen Rechts wird und dann zum Beispiel Steuern einziehen kann wie die Kirchen, führt das nicht letzten Endes zu gesellschaftlicher Fragmentierung?
Also wir haben jetzt ja auch schon ziemlich viele Körperschaften des öffentlichen Rechts, die vielen überhaupt nicht bewusst sind. Ich sehe nicht, dass mit Zulassung auch kleinerer Religionsgemeinschaften als Körperschaften wir eine solche Fragmentierung bekommen, dass Orientierungslosigkeit entsteht. Menschen suchen ja gerade Orientierung. Sie finden sie in den Kirchen, in Religionsgemeinschaften, in Glaubensgemeinschaften, aber eben auch daneben. Und ich finde, es ist wirklich aller Unterstützung wert, dass Menschen sich um Orientierung bemühen, als dass sie ja in unserer Gemeinschaft leben und sich auf gar keine Weise damit irgendwie identifizieren können, in einer gewissen Gruppe wohlfühlen, die auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Ich denke, all das, was dadurch zu auch einer gewissen Identität und zu einem sich zu Hause fühlen beiträgt, das ist doch eher eine positive Entwicklung. Und ich befürchte nicht, dass wir hier einen Auseinanderfall der Gesellschaft in zu viele kleine, auch Religionseinheiten hätten.
Das war die FDP-Politikerin und ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Andreas Mein hat mit ihr über die Grundrechte von neuen Religionsgemeinschaften in Deutschland gesprochen. Ihr Buch Angst, Essen, Freiheit auf ist im WGB Theiss Verlag erschienen und kostet 19 Euro. Sie hörten damit den vierten und letzten Teil unserer Reihe Gott im Grundgesetz.